Durch die Bank.
Der Podcast zur Digitalisierung der Finanzbranche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Durch die Bank. Und herzlich willkommen zum zweiten Open Finance Stammtisch, zu dem ich heute Professor Dr. Silke Finken von der International School of Management und Joris Hensen von der Deutschen Bank begrüße. Und als Gast ist heute Christian Alberts dabei, seines Zeichens Manager bei PwC. Und du hast uns eben im Vorgespräch ja auch schon erzählt, dass du eben schon lange mit PSD2 beschäftigt bist, mit APIs und eben auch intensiv auch im Umfeld von Versicherungen mit dem Thema FIDA beschäftigt bist. Ja, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit euch in kleiner, aber illustrer Runde. Wir möchten in dieser Folge nochmal an unseren letzten Open Banking Stammtisch im Mai anknüpfen. Hier haben wir ja schon mal über FIDA und die Use Cases für Privat- und Firmenkunden gesprochen und auch so in Ansätzen schon mal darüber, mit welchen Use Cases man starten könnte, beziehungsweise inwieweit man sich ohnehin mit dem Thema Datenstrategie auch im Kontext von KI beschäftigen muss. Am Ende von dieser Runde im Mai haben wir ja versprochen oder haben uns selber auferlegt, das Thema Kosten- und Projektplanung noch einmal zu vertiefen. Und genau das wollen wir heute tun. Wie können wir angesichts der Unsicherheiten, die noch bestehen im Kontext der FIDA-Regulierung, wie können wir da aber heute schon eine gewisse Planung, auch eine Kostenplanung greifbar machen? Dazu übergebe ich jetzt direkt mal an dich, lieber Joris, und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
Dankeschön, Ute. Wenn man sich so umhört, ist es tatsächlich so, dass wahrscheinlich in den meisten Instituten eher früher als später mit der Planung begonnen wird. Und das hat uns auch zu den Gedanken gebracht, wenn jetzt die Sommerpause in der EU endet, die Diskussionen rund um FIDA wieder losgehen, wirkt es noch eine gewisse Unsicherheit. Aber wie plant man dann jetzt im Angesicht dieser Ungewissheit? Also es ist ja klar, wenn man sich jetzt die Vorstellung gerade anschaut mit der Implementierung, wenn dann zum Beispiel von 18 Monaten die Rede ist, wird wahrscheinlich 2026 eher ein Jahr noch der Vorarbeiten, der vielleicht der Technik, des Consent, des Scheme-Beitritts, ich weiß es nicht. Und ich hatte mich jetzt so gefragt im Vorfeld, und da würde ich gerne mit dir einsteigen, Christian, welche Vorarbeiten sollte man für 2026 unbedingt planen und wie geht man eigentlich mit dieser Unsicherheit um, wenn der Zeitplan noch nicht fix ist, die Regulierung noch nicht fix ist? Ja, wo fängt man da an aus deiner Sicht?
Ja, du hast das auch schon richtig eingeordnet. Es gibt einige Variablen, die aktuell noch verhandelt werden. Aber dennoch 2026 oder eben jetzt auch schon vorher kann man bereits starten mit mehreren Aktivitäten. Zum einen kann man bereits eine Vorstudie vornehmen mit einer Impact-Analyse. Man kann strategische Überlegungen vornehmen, auch schon mal eine Longlist an Use Cases und eben auch schon mal die Planung eines Zielbetriebsmodells, also dem Target Operating Model. Auf diesen Punkten fußt dann auch die Ableitung der Planung für eine Umsetzung. Und mit dem Blick dann eben auch auf die Timeline ist die FIDA ja ein Marathon. Vor allem, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es einen Phasing-In-Ansatz gibt, der sich ja durchsetzt, vermutlich mit über die verschiedenen Produktgruppen hinweg über mehrere Jahre ja verteilt. Sehr konkret kann man also dann auch schon mal beginnen mit den Punkten, die unabhängig sind von der finalen Zeitplanung der FIDA, beziehungsweise mit deren finalen Ausdetaillierung. Und das sind schon mal die Vorbereitungen in der Richtung Data Management, der entsprechenden Prozesse für das Data Sharing, aber auch zum Beispiel das Consent Management. Also sprich alles die Anforderungen, die im Grunde die Minimalversion der FIDA werden sollten.
Und wie würdest du jetzt so als Anschlussfrage noch das Thema der internen Schnittstellen sehen? Also denkst du, es ist schon nötig, jetzt sich den Scope anzuschauen, vorsorglich schon in Implementierung von APIs intern zu gehen? Oder wie beurteilst du das?
Ja, auch das ist ein wichtiger Bestandteil der Vorstudie. Banken haben ja bereits in der Vergangenheit durch die PSD2 bereits Erfahrungen sammeln können und können nun natürlich auch darauf zurückgreifen. Allerdings sind natürlich jetzt die Ausdetaillierungen an der Stelle abhängig ja von zwei Dingen, zum einen der finalen Version der FIDA, aber auch natürlich noch von den zu entwickelnden Standards in den Schemes. Wie bereits auch angedeutet, die Schnittstellenthematik ist natürlich jetzt aber auch nur eins von mehreren Themen, die betrachtet werden in einer Vorstudie. Und das gibt nochmal einen wichtigen Gedanken mit. Grundsätzlich ist die FIDE einfach sehr komplex, sodass man es auch holistisch betrachten muss und somit alle relevanten Stakeholder mit an einen Tisch bekommen sollte, um den Impact da auch zu messen, die Strategie dementsprechend zu erarbeiten und daraus dann auch die Umsetzung abzuleiten.
Erlebst du dann auch die Diskussion, dass man so sagt, es ist ja noch unsicher, warum sollen wir das jetzt überhaupt einplanen? Oder ist das ein Thema? Oder wie wäre da dann dein Argument?
Genau, das hatten wir ja auch erlebt in dem letzten Webinar, was wir gegeben haben. Es gibt ein Lager, das sich bis jetzt noch sehr wenig tatsächlich mit der FIDE beschäftigt hatte, noch keine Vorstudie unternommen hat oder eben eine Impact-Analyse. Und wir würden das schon mitgeben. Also gerade wenn man eben in der Phase 1 mit dabei ist, dass man sich natürlich da schon mit beschäftigt, gerade mit diesen eben genannten Punkten, mit denen man sich ja schon mal sehr früh auch beschäftigen kann, die wie gesagt relativ unabhängig sind von der finalen Version der FIDE. Ergänzen vielleicht auch da schon mal die Überlegungen, dass man sich um die Use Cases da auch schon mal kümmert, die ob das Produktportfolio, was man aktuell hat, sich damit auch schon mal beschäftigt.
Genau, das Use Case ist schon mal ein gutes Stichwort, dem wollen wir uns auch noch widmen. Vorab allerdings jetzt noch eine Frage dann. Siehst du auch ein Thema, du hast das jetzt sehr schön dargelegt, ich sehe das auch ähnlich, so würde ich das jetzt auch strukturieren mit dem Target-Modell, Prozessen und so weiter, aber siehst du etwas, was auch ein großer Unsicherheitsfaktor ist, wo man etwas Reserven einplanen sollte?
Ja, also da gibt es definitiv Punkte, die man beachten muss. Es gibt natürlich über die Timeline zwei sehr große Faktoren, die man einplanen muss und dafür die Reserven bereitstellen müsste. Das ist zum einen erst einmal natürlich die finale Version der FIDE, beziehungsweise dann auch nochmal vielleicht die supplementären Dokumente, die es dazu geben wird. Das kann natürlich nochmal etwas die Richtung ändern, in der man das aktuell einplant und somit vielleicht nochmal ein paar Anforderungen hinzufügen oder abändern. Das ist das eine. Zum anderen sehe ich natürlich auch nochmal eine Dynamik am Markt, die sich vielleicht entwickeln wird. Was wir bisher noch gar nicht richtig einschätzen können, ist natürlich, wie die Use Cases sich entwickeln werden und wie der Kunde auch darauf reagiert. Und wenn wir uns dann mal überlegen, die FIDE geht natürlich jetzt auch über mehrere Jahre, dass es dann vielleicht auch Use Cases gibt, die sich zu Must-Haves entwickeln. Ja, ähnlich wie ja auch der Aufstieg der Neobanken, die ja dann auch mit relativ frischen neuen Ideen an den Markt gekommen sind und sich da auch gut etabliert haben. So kann es eben auch sein, dass der Kunde genau diese Standards dann höher legt und die dann auch eben von den etablierten Banken erwarten wird.
Okay, jetzt hast du schon so oft Use Cases gesagt, dann lass uns da mal reingehen, weil das, glaube ich, auch ein Spezialgebiet von Silke ist. Da habe ich so eine These. Also ich glaube, Open Banking könnte man ja vielleicht auch noch so als Nischending bezeichnen. Also es gibt natürlich Nutzer von Apps, Multibanking und so weiter, aber ist es so in Gros der Bankkunden angekommen? Ich weiß es nicht. Und was mich tatsächlich beschäftigt ist, FIDE klingt ja erstmal wie ziemlich groß, wie du schon auch gesagt hast. Es ist gleichzeitig noch abstrakt, weil es nicht final ist, nicht klar ist, was kommt. Und ich hatte mich so ein bisschen auch gefragt, wie man das Thema anfassbar macht. Und meine These wäre, dass FIDE nicht als reine Regulierung wahrgenommen werden sollte, sondern auch als Möglichkeit. Und da geht es natürlich um den Kundennutzen und das Businesspotenzial. Und da wäre für mich so die Frage, wie zeigt man das denn? Also wie macht man das jetzt anfassbar und zeigt das vielleicht auch dem Senior Management im eigenen Haus, die ja über diese Budgetplanung dann entscheiden muss, so wie du das jetzt dargestellt hast, Christian. Vielleicht, Silke, dann mal zu dir mit dieser Frage. Wie siehst du das? Wie würdest du vorgehen? Hättest du also eine Ahnung, welche Art von Prototypen vielleicht auch gebaut und entwickelt werden müssten oder was wäre so dein Vorgehen?
Also zuerst mal glaube ich, dass wir das Thema FIDE nicht in Isolation betrachten dürfen, sondern wirklich in den strategischen Kontext einordnen. Und da bist du ganz schnell beim Thema KI, GenAI, auch KI-Agenten einerseits und andererseits dem Thema Embedded Finance. Und der rote Faden, der sich hier durch alles zieht, ist es dieses Thema Bereitstellung und Nutzung von Daten und datenbasierten Services, weil ich hier einfach sehr viel Mehrwert über den Austausch von Daten, über die Nutzung und die Anreicherung von Daten generieren kann. Und zwar in diesem Zusammenspiel dieser verschiedenen Strömungen. Deswegen glaube ich, ist das Thema FIDE insofern strategisch relevant, weil es mit diesen anderen Themen, GenAI, KI-Agenten und Embedded Finance zusammenspielt. Und das hat einfach eine sehr, sehr hohe strategische Relevanz. Und das bringt natürlich auch das Thema FIDE sehr viel höher auf das strategische Tableau. oder sollte es zumindest tun. Also insofern würde ich FIDA nicht als Pflicht betrachten, sondern einfach im Kontext dieser Themen als Teil der Datenstrategie. Dann macht die strategische Beschäftigung damit hochgradig Sinn. So, das heißt, was ich als erstes eigentlich aber auch tun muss, ist so eine Art strategische Heatmap zu entwickeln. Wo sind eigentlich die großen Themen? Wo habe ich große Potenziale? Dadurch, dass ich Daten ganz anders zugänglich mache, nutze, austausche und anreichere. So, und das hilft mir im Zweifelsfall auch, natürlich meine Ressourcen zu priorisieren. Und das Ganze, das ist im Grunde genommen die strategische Seite. Das heißt, dass ich einfach mein Geschäftsmodell durchgucke und sage, okay, was ist eigentlich da meine strategische Heatmap? Das muss ich für das Thema GenAI sowieso machen. Und das andere ist dann, was du gerade auch sagst, das Thema Kundenbedürfnisse. Und ich meine, da haben wir auch in den letzten Folgen schon mal drauf geguckt. Da hatten wir jetzt auch diese Studie gemacht, über die ich bei Gelegenheit auch nochmal erzählen kann. Was brauchen die Kunden eigentlich? Und da kommt immer wieder hoch dieses Thema Transparenz über die finanzielle Situation, einfache Budgetplanung, intuitive Übersichten, dass das von vielen als wirklich wertvoll erachtet werden. Also insofern auf der einen Seite dieses Thema, die gesamthafte strategische Heatmap, Daten als große Strategie zu sehen und B, wirklich zu sagen, okay, wo sind denn eigentlich die Kundenbedürfnisse? Und das ist wieder für jedes Institut möglicherweise ein klein bisschen anders. Ein Institut, was sehr viele Firmenkunden hat, hat im Zweifelsfall hier andere priorisierte Use Cases als ein Institut, was in erster Linie im Retail-Bereich unterwegs ist. Also insofern dieses Thema Kundenbedürfnisse identifizieren, finde ich extrem wichtig. Und dann, was das Thema Kosten angeht, klar, iteratives Vorgehen, experimentelles Vorgehen, Design Sprints, damit ich sehr schnell dann aus den Erfahrungen lerne, Pivots mache, anpasse, dass ich eben nicht irgendwie langfristig Ressourcen in etwas stecke, was dann halt doch beim Kunden nicht so gut ankommt.
Und würdest du sagen, also wenn wir jetzt in dieser Unsicherheit sind, dass FIDA noch nicht final ist, würdest du dann auch vor dem Hintergrund sagen, es gibt Dinge, die man jetzt im Sinne von dem, was du beschrieben hast, schon tun könnte? Also würdest du sagen zum Beispiel, man sollte jetzt tatsächlich in Design Sprints gehen? Gibt es so ein Themengebiet, wo du sagen würdest, da würde es sich auf jeden Fall lohnen zu investieren?
Also ich glaube, als erstes musst du diese strategische Heatmap in diesem ganzen Kontext GenAI, Embedded Finance und FIDA machen. FIDA heißt für mich irgendwie wirklich Datenstrategie. Also du sagst, was sind eigentlich für mein Geschäftsmodell die Bereiche, die am meisten hier beeinflusst werden, aber auch am meisten Potenzial haben. Ja, das ist einfach eine wichtige Geschichte als Basis. Und B, glaube ich, dass du mit gewissen Dingen unabhängig von der FIDA auch schon mal ausprobieren kannst. Wie gesagt, Kundenbedürfnisse, das Thema Transparenz. Du baust ja eh hier die ersten Use Cases basierend auf Daten auf, wenn du das Thema Embedded Finance und GenAI dir anschaust. Und das sind aber auch die Use Cases, die du dann genauso für FIDA ja nutzen und hebeln kannst. Also insofern würde ich unabhängig von der finalen FIDA hier schon mal den einen oder anderen Case einfach mal anschauen, der halt auch im Kontext der anderen Themen Sinn macht. Ja, weil dann hast du im Zweifelsfall auch schon gleich die ersten Sachen fertig.
Das klingt so, als ob man das auch in der Beratung wahrscheinlich ähnlich sogar angehen würde dann, Christian, oder? Wie macht ihr das mit Kunden zu dem Thema?
Ja, absolut genau richtig, ne? Also wenn man das wie eine Pyramide betrachtet, ist die Strategie natürlich dann ganz oben anzusiedeln und diese kommuniziert natürlich dann auch mit den ganzen anderen Themen. Also gerade wenn es dann auch nochmal um Embedded Finance geht, um Partnerschaften, aber eben natürlich auch um das Thema KI, wie man das auch mit reinbringt. Auch das muss alles dann berücksichtigt werden, womit es dann in der eigenen Pyramide eine Stufe runtergeht und das Business natürlich dann abgefragt wird, sodass die dann natürlich auch nochmal ihre Anforderungen mitgeben, damit man es dann wieder weiter runterspielen kann auf die IT, die es am Ende ja dann umsetzt.
Ich würde gerne nochmal, also neben jetzt den Use Cases, noch auf den dritten Punkt kommen. Du hattest es schon schön erwähnt, Christian, dass du von einem Marathon mehrmals gesprochen hast sogar, weil man ja sagen könnte, gut, man macht das jetzt, man macht so eine Heatmap, man macht ein Target Operating Modell, man baut die APIs. So, und dann sind ja da diese Schemes. Und da habe ich mich jetzt gefragt, also man wird jetzt Mitglied in so einem Scheme und wie wird das aus Sicht der Daueraufwände sein? Wird es vielleicht sogar so sein, dass am Ende die Aufwände im laufenden Betrieb höher sein werden als die Bereitstellung, die Einmalkosten?
Die Schemes werden Einnahmen generieren müssen, um sich zu tragen. Das passiert über die Mitgliederbeiträge. Die weiteren Aufwände für die Mitglieder liegen darin, dass sie Experten abstellen müssen für diese Schemes, damit diese dann in den Arbeitskreisen die Standards mitentwickeln und da möglichst auch die eigenen Interessen mitvertreten. Man selber will ja, dass die etablierten Standards möglichst nah an den eigenen Standards liegen. Die Arbeiten an diesen Arbeitskreisen wird natürlich dann am Anfang etwas zeitaufwendiger, wenn man dann die initialen Datenstandards etabliert, gegenüber dann den späteren Weiterentwicklungen dieser Datenstandards. Aber neben den Mitgliederbeiträgen und dem Abstellen der Mitarbeiter gibt es dann eben noch die zeitliche Komponente. Die Schemes werden ja nicht sofort diese Standards entwickeln können. Das wird erst noch etwas Zeit dauern, bis diese dann auch dann final sind. Das heißt, auf dem Weg zum Compliance Due Date der FIDA wird man erst relativ spät diese Standards auch wirklich zur Verfügung stellen können. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man all die anderen technischen Vorbereitungen möglichst dann früh schon getroffen haben sollte, rund um jetzt die Prozesse des Datentransfers. Einfach damit man sich am Ende voll auf diese Standardsanforderungen rund um die Schemes konzentrieren kann.
Aber ganz ehrlich, ist das eigentlich jetzt FIDA-spezifisch oder haben wir das nicht in vielen anderen Bereichen, wo Banken natürlich in diversen Runden, Schemes, Gremien präsent sind? Also insofern, ja, natürlich gibt es diese Kosten, natürlich muss ich hier auch die Manpower bereitstellen. Aber auch das ist ja etwas, was wir ganz ehrlich in diversem Kontext aus der Vergangenheit kennen und was wir eigentlich im laufenden Geschäft ja auch haben. Also insofern glaube ich, ja, das wird kommen, aber es ist jetzt nichts, was strukturell irgendwie komplett neu ist.
Würdest du dann so weit gehen, Silke, zu sagen, das ist jetzt auch nicht ein Riesenaufwand oder wäre dann zum Beispiel deine These, das Einmalprojekt ist eigentlich größer als dieser Betrieb oder geht es dir jetzt mehr um diese Erfahrung und die Dinge, die man aufbauen musste?
Ich glaube, dass gerade größere Institute dann natürlich eine gewisse Routine haben, weil sie einfach schon sehr viel in Gremien unterwegs sind, weil sie diese Abstimmungsprozesse haben. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie die Schemes dann ausgestaltet sind. Ich glaube, dass du hier schon aufpassen musst, dass du einen gewissen Pragmatismus hast, dass du nicht zu viel unnötige Bürokratie aufbaust. Ja, also so lean wie möglich natürlich. Und ganz ehrlich, das sollte eigentlich im Interesse aller Teilnehmenden sein. Und ich glaube, das ist natürlich auch etwas, wo man aufpassen muss, wenn man so ein Scheme aufbaut, dass man sagt, okay, was ist wirklich das, was wir an Regulation, an Governance brauchen und das aber wirklich auch so schlank und so effizient wie möglich zu halten. Da muss man natürlich beim Aufbau so ein bisschen schauen, dass man hier keine unnötige Komplexität reinbringt. Und ich hoffe, dass das auch etwas ist, was durch die FIDA-Vorgaben entsprechend auch berücksichtigt wird. Ich habe das Gefühl, dass gerade im gesamthaften Initiativen der EU dieses Thema Bürokratie natürlich jetzt ein bisschen leichter, ein bisschen geringer werden soll. Und ich hoffe, dass das wirklich dann auch in der Realität ankommt. Wichtigstes Wort ist hier gerade hoffe.
Okay, nimm's schon mal vorweg. Was ich jetzt vielleicht am Ende noch fragen wollen würde, wie die Wünsche für nächstes Jahr sind. Aber wenn du jetzt nochmal das, was du vorher gesagt hast, mit der Datenstrategie, Heatmap in Gen-AI-Cases auch mit reinnimmst, wie würdest du das dann im Betrieb von solchen Schemes sehen? Also siehst du dann, also hast du da eine Vorstellung, sollte man Produktbau strategisch in irgendeiner Form betreiben oder wie würde das aussehen können?
Ich glaube, es ist wichtig, dass die teilnehmenden Institute eine Vorstellung haben, was Use Cases sein könnten, dass sie ihre Kundenbedürfnisse kennen, dass sie genau diese Dinge auch mit einbringen. So, und dann hast du natürlich irgendwie da zwei Ebenen. Das eine ist im Grunde die Infrastruktur-Scheme. Das andere ist dann natürlich die Ausgestaltung von tatsächlich Endprodukten und Services gegenüber dem Kunden. Und das ist aber auch kompetitiver Space. Also da wird natürlich auch jedes Institut die Services auf ihre Kunden zuschneiden. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass die Basis da ist, die es den Mitgliedern erlaubt, dann die eigene Ausgestaltung zu machen. Also insofern, glaube ich, das ist schon so ein schwieriger Balanceakt dazwischen, wie stark standardisieren wir gewisse Dinge, also Daten, Schnittstellen und so weiter, dass es für die Institute möglichst einfach ist, dann Produkte draufzubauen. Ich glaube, wenn du ein zu enges Korsett durch das Scheme vorgibst, wird das möglicherweise dann die Institute in ihren Freiheiten limitieren. Also ich glaube, dieser Balanceakt ist extrem wichtig, dass alles, was standardisiert werden sollte und könnte, wirklich auch einen sauberen Standard hat, um einfach auch die Kosten, die Aufwände gering zu halten, dass du aber an der Kundenschnittstelle noch genügend Freiheit und Möglichkeiten hast, wirklich das Ganze zu personalisieren und an deine spezifische Klientel anzupassen.
Finde ich spannend, was du sagst, weil ja dann damit auch drin steckt, dass es tatsächlich auch eine Chance ist, wenn man als Institut an Produkten arbeitet, die auf die eigenen Kunden zugeschnitten sind, sich damit auseinandersetzt. Und wie du sagst, wenn das Ganze dann natürlich in einem gewissen Einklang steht, dass die Schemes auch lean oder zumindest pragmatisch gehandhabt werden. Okay, ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt schon durch einige wichtige Themen gegangen. Also wir hatten uns ja am Anfang damit beschäftigt, die Planung 2026. Christian hat gesagt, er würde ein Target-Modell aufbauen. Von dir haben wir gehört, Silke, eine Datenstrategie, eine Heatmap zu machen, sich anzuschauen, wo Potenziale sind im eigenen Institut oder wo man auch betroffen ist, es an Use Cases anzulehnen. Gibt es etwas, was aus eurer Sicht jetzt noch gesagt werden sollte, was bisher noch zu kurz gekommen ist? Oder habt ihr auch, Silke, du hast es schon erwähnt, du hast die Hoffnung, dass es lean wird oder schlanker und möglichst nicht so bürokratisch wird. Gibt es etwas, was ihr euch für 2026 dann wünschen würdet?
Ich habe noch einen Hinweis dazu, womit sich ein Finanzinstitut bereits jetzt beschäftigen kann, was dann auch zum Erfolg einer FIDA-Umsetzung beiträgt. Und das ist das Vornehmen einer Dateninventur. Ein wichtiger Faktor ist, dass die Datengrundlage sich in einem sehr guten Zustand befindet, sodass die Daten dann ja auch so zur Verfügung gestellt werden können, wie sie auch selber abrufbar sind in den eigenen Systemen. Wenn diese dann eben nicht korrekt sind, dann geht man das Risiko ein, dass diese Daten auch falsch abgeliefert werden und man wird damit ja auch dann die FIDA verletzen. Ein wichtiger Teil davon ist, dass man auch eine durchgängige, eindeutige Kunden-ID hat, die dann auch über alle Produktdatenbanken hinweg geführt wird. Und in meinen Augen wird das Aufbereiten der Datenqualität auf Dauer auch ein größeres Thema werden für die meisten Häuser. Und somit ist es einfach schon mal besser, wenn man sich da möglichst früh schon beschäftigt.
Ich glaube, mein Wunsch oder Hinweis wäre wirklich, dieses Thema, das Ganze gesamtstrategisch zu betrachten, weil ansonsten besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass man wieder für die einzelnen Themen Einzellösungen hat, die dann nur bedingt kompatibel sind. Und ich glaube, das treibt dann wirklich die Kosten, weil ich dann doppelt und dreifach Entwicklungen habe, anstatt dass ich einmal mir überlege, wie müsste eigentlich die Overall Strategy in dem Fall aussehen und dass ich dann möglicherweise Ausprägungen oder Modularitäten habe, aber eben gerade diese fragmentierten Lösungen vermeide.
Schön, das waren nochmal zwei schöne Punkte, insbesondere auch die Dateninventur, weil das sind ja dann auch alles Beispiele, die jetzt unabhängig von FIDA sind, nicht? Also das sind ja dann Dinge, die einen auch intern sowieso weiterbringen und nützlich sind. Super, ich danke euch für eure Zeit heute. Ich hoffe, dass wir jetzt all denen, die jetzt den Podcast hören und an Planungen für 2026 sind, ein paar Denkanstöße mit an die Hand geben konnten. Und Silke hat ja schon ihre Studie erwähnt, das Thema Kundenbedürfnisse. Ich glaube, da wird es nicht langweilig werden, in den nächsten Folgen auch auf diese Themen einzugehen.
Ich fand's auch super spannend. Ich habe mitgenommen, vielleicht sollte man aus dem Begriff FIDA im Moment angesichts der Unsicherheit besonders das D, nämlich Data und Daten, in Angriff nehmen, weil das tatsächlich die Basis ist. Vielleicht muss man die Projekte ein wenig umbenennen, um da den richtigen Angriffspunkt zu finden. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Durch die Bank.
Der Podcast zur Digitalisierung der Finanzbranche.